Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ich habe deine Filme nie vergessen. Cleos Gesicht.
Ich habe die Augen bewundert, die du auf Tanklager geklebt hast. Komisch, dass wir uns nicht früher begegnet sind.
Die verstorbene Agnès Varda und ihr vorletzter Film Augenblicke, Gesichter einer Reise. Da fuhr die hochbetagte Regisseurin mit einem Street-Art-Künstler durch Frankreich. Wir würdigen Agnès Varda hier im Kompressor. Mein Name ist Max Oppel. Herzlich willkommen. Rechtspopulismus produziert ja vor allem im Netz sein politisch wirksames Gift. Welche Spielarten sich da breit machen, wie das abläuft, das zeigt die Ausstellung der Alt-Right-Komplex im Dortmunder U-Zentrum. Dortmunder U, das Zentrum für Kunst und Kreativität, eröffnet heute diese Ausstellung. Dabei fasst der Begriff Alt-Right Rechtsextremisten, Antisemiten, Rassisten und alle anderen zusammen, die eine Identität der weißen Bevölkerung von einer multikulturellen Überfremdung bedroht sehen. Die Künstlerinnen Anne König und Paula Bulling sind mit einem Comic dort vertreten zur Geschichte der Zwickauer Terrorzelle Bruchlinien, drei Episoden zum NSU. Paula Bulling ist jetzt aus Dortmund zugeschaltet. Hallo.
Ja, hallo Herr Oppel.
Ja, Frau Bulling, was erzählt denn eigentlich Ihr NSU-Comic, was nicht schon bekannt ist durch die bisherige mediale und künstlerische Aufarbeitung?
Der Comic fokussiert auf drei Personen. Der ist unterteilt in drei Kapitel und das sind alles weibliche Figuren. Es geht um zwei im weitesten Sinne Mittäterinnen und das dritte Kapitel geht um Gamze Kubaschek, die Tochter von einem der Mordopfer Mehmet Kubaschek. Das ist erstmal sozusagen die erste Setzung, die wir gemacht haben, dass es um weibliche Mittäterinnenschaft geht und auch um die starke Rolle, die die Frauen der betroffenen Familien bei der Aufarbeitung der Morde gespielt haben und immer noch spielen.
Und warum konzentrieren Sie sich auf Frauen?
Weil in der medialen Wahrnehmung des NSU doch, also mit Ausnahme natürlich von Beate Schippe, die so eine Sonderrolle darin spielt, das Netzwerk als ein sehr männliches präsentiert wird, was ja auch die Angeklagten im Münchner Prozess repräsentieren. Und wir versuchen eben uns ja der Komplexität dieser und auch der Verzweigtheit dieses Netzwerks zuzuwenden und der Alltäglichkeit.
Und was bedeutet in diesem Zusammenhang Bruchlinien?
Bruchlinien steht für uns eigentlich für den Effekt, würde ich sagen, das Wissen um die Präsenz des NSU und um den Umgang damit bei uns auslöst und in Deutschland ausgelöst hat.
Also ein Bruch mit dem, was man für möglich gehalten hat, oder?
Ja, also ich denke, der NSU hat ja schon nochmal ein Ausmaß von, wie soll ich das
Brutalität?
Sagen? Brutalität? Von Brutalität, aber auch von wiederum Alltäglichkeit der Präsenz von rechtsextremen Gedankengut und einfach auch einer Alltäglichkeit dessen, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Presse, als auch in den Behörden und aufgezeigt. Und Bruchlinien steht für uns eigentlich für den Vertrauensverlust, der dadurch verursacht worden ist.
Und wie haben Sie da zu Ihren Figuren recherchiert? Hatten Sie besondere Einblicke?
Ja, also wir hatten Unterstützung bei der Recherche durch zwei Journalisten. Zum einen Christian Fuchs, der eines der ersten Bücher zum NSU veröffentlicht hat, das heißt Die Zelle. Zum anderen hat uns Thoralf Staudt geholfen bei der Recherche zum Bundesverfassungsschutz, der sich mit Lothar Lingen und der Aktenvernichtung im Bundesverfassungsschutz beschäftigt hat. Und mit dem dritten Kapitel zu Gamze Kubaschek hatten wir die Möglichkeit, sie selber zu treffen. Und außerdem wurden wir auch von Aysha Gület unterstützt, die in der Initiative 6. April in Kassel tätig ist.
Also im Grunde nicht nur eine künstlerische Arbeit, sondern tatsächlich auch eine Auseinandersetzung in Form von Recherche. Ja? Sie wollen wirklich was zeigen, was eben bisher nicht im Fokus war. Wenn man da zu dem Stil kommt, in dem Sie da zeichnen, das ist ja doch reduziert. Also wenig Linien, wenig schwarze Kanten und dergleichen. Hat das eben inhaltliche Gründe oder ist das eben Ihr Zeichenstil?
Also die Zeichnung musste vor allen Dingen eins leisten, nämlich verschiedene Ebenen von Realität sichtbar machen und die Möglichkeit haben, sozusagen sehr genaue dokumentarische Recherche zu amalgamieren mit fiktionaleren Teilen. Also wir haben Spielorte, die man sehr gut kennt und wir haben natürlich auch Spielorte wie zum Beispiel das Innere des Bundesverfassungsschutzes, wo man gar nicht weiß, wie es da aussieht. Man kommt da nicht rein, man hat darin keinen Einblick und die Zeichnung muss sozusagen diese Distanzen überbrücken können.
Nun hat sich ja, das fiel mir dabei direkt ein, der NSU eben auch selbst künstlerisch oder sagen wir mal kreativ betätigt, wenn man das so sehen will. Mhm. Also die Comicfigur Porchen Panther in zynischer Weise für sich entlehnt und genutzt, um rassistisch motivierte Morde zu rechtfertigen. Thematisieren Sie das in irgendeiner Weise?
Nein, Porchen Panther kommt nicht vor, obwohl es natürlich eine Assoziation ist, die man sofort hat, wenn man den Comic und NSU. In der Ausstellung, um nochmal darauf zurückzukommen, der Altright-Komplex gibt's auch, kommt auch dieses Maskottchen Pepe the Frog vor, das die Altright-Bewegung in den USA so ein bisschen für sich kooptiert hat. Mhm. Und das ist natürlich schon ein sehr interessantes Phänomen, auch gerade aus Zeichnerinnenperspektive, wie sowas passiert, was man vielleicht auch dagegen tun kann als Kreateurin von solchen Figuren, von solchen Inhalten. Genau, aber wir wenden uns dem jetzt im Comic nicht weiter explizit zu.
Genau, aber das ist natürlich auch die Schnittstelle zur Ausstellung in Dortmund. Die Zeichnerin Paula Bulling, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Zusammen mit Anne König arbeitet sie seit 2 Jahren an dem Comic Bruchlinien, 3 Episoden zum NSU, erscheint im Juli bei Spector Books und ist jetzt als Wandbild in der Ausstellung der Alt-Right-Komplex in Dortmund zu sehen. Experimentelle politische Musik einem breiten Publikum zugänglich machen. Das haben sich die Macher des Noise Existence Festivals auf Kampnagel in Hamburg vorgenommen. Noise Existence ist eine Mischung aus Noise, also Geräusch, Rauschen, Lärm und Existence, also Sein, Existenz. Es geht dabei eben nicht nur ums Hören, um experimentelle Clubmusik, elektroakustische Forschungen, sondern auch um existenzielle, politische, gesellschaftliche Fragen in Verbindung mit Musik bzw. Noise. Und die Noise-Artistin und Feministin Rosa Zehr hat im Auftrag des Festivals ein Stück komponiert, There's No Time Here, Not Anymore. Hallo und willkommen zum Kompressor.
Hallo.
Rosa Zehr, ich habe mal nachgeschaut, also das steht, dieses Wort, Rosa C.E. oder C.A., je nachdem, wie man es ausspricht, für Rosengewächse. Wieso gerade dieser Künstlername?
Ja, weil irgendwie, also, oder ich fange mal von Anfang an. Mein Mitbewohner kam von Dermatologen nach Hause und sagte, er hätte Rosacea. Und das ist eine Hautkrankheit. Und ich fand aber den Klang so schön und habe dann nochmal recherchiert und gesehen, dass der Name der Hautkrankheit sich von dem lateinischen Begriff für Wildrose oder Rosengewächs ableitet.
Weil man so rote Stellen im Gesicht hat.
Genau. Mhm. Und dachte mir, dass es eigentlich der perfekte Widerspruch für mich manchmal zwischen Noise und Ambient-Musik, die ich mache, beziehungsweise ganz laut oder manchmal ganz leise und doch gar nicht so widersprüchlich. Also am Ende sehen sie sich doch ziemlich gleich und so habe ich mich für den Namen entschieden, bin dann aber bei der lateinischen Schreibweise geblieben, weil ich das irgendwie schöner fand und dachte mir, wenn man es googelt, dann sieht man halt schöne Blumen und nicht viele, ja, kranke Hautstrukturen.
Also verschiedene Ansätze, widersprüchliche Ansätze, sie changieren zwischen vielem, zwischen Noise, Ambient, haben Sie angesprochen, und experimenteller Elektronik. Diese Festivalkomposition, die Sie jetzt gemacht haben im Auftrag des Festivals, verbindet das Musikalische mit feministischen Positionen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sind Sie daran gegangen?
Also es gab ja einen Kompositionsauftrag und ich habe dann quasi zu einem Thema Musik gemacht. Mhm. Und habe tatsächlich einen Recherchekatalog bekommen, der fantastisch war. Also etwas zum Lesen, zum Hören und zum Gucken. Also ich habe sehr viel Twin Peaks geschaut und Sapphire und Steel, eine fantastische Sci-Fi-Serie aus Anfang der 80er. Und habe mich überwiegend mit der Theorie zur Hauntologie von Mark Fisher beschäftigt. Und für mich war dann so die große Herausforderung, wie setze ich dann dieses ganze theoretische Wissen in die Praxis um. Und habe mir dann halt meine eigenen Gedanken dazu gemacht und habe am Ende dann daraus so ein paar Sujets gefiltert, mit denen ich dann gearbeitet habe. Und Hauntologie, also das setzt sich zusammen aus, also to haunt, aus dem Englischen, und Ontologie, also ich weiß, ich glaube, es gibt gar keine so richtige 1:1 Übersetzung des Verbs. Ich habe lange geguckt, aber so ein bisschen von Geistern heimgesucht. Ich weiß nicht, inwiefern ich noch auf den theoretischen Hintergrund eingehen soll.
Wir müssen noch auf den Feminismus kommen. Also Mark Fisher, ja, den Theoretiker, haben Sie eben angesprochen, der hat ja eben zur Popmusik unter anderem geforscht, hat sich leider vor einem Jahr selbst umgebracht. Er hat eigentlich gesagt, dass es im Prinzip heutzutage gar keinen richtigen Kult kulturellen Marker mehr gibt in der Popmusik, also sprich, dass man die Zeit heute gar nicht mehr richtig wiederfindet, im Gegensatz zu 80er oder 90er Songs. Das ist natürlich jetzt eine Menge Theorie. Vielleicht kommen wir kurz vorher noch auf den Feminismus.
Ja, genau. Also das dann auch so zur Praxis. Wie schlage ich den Bogen dazu? Und bei mir ist das so, dass ich, wenn ich wenn ich künstlerisch arbeite, dann ist alles, was ich tue, feministisch. Also weil ich alles, was ich tue, aus einer feministischen Position mache. Und da habe ich jetzt gar nicht das Gefühl, ich muss etwas als explizit feministisch tun, sondern allein aus meiner Position heraus ergibt sich das. Und bei dieser Arbeit habe ich zum Beispiel mit den Stimmen verschiedener Frauen gearbeitet, aber nicht nur. Und habe dann quasi meine eigene Position in Form des Atems als auch Geschichten von Jesseline Preach in diesem Fall, die mir zu dem, was ihr bei Geister oder Geister, die in das Heute reinragen, einfallen, etwas erzählt hat. Und das habe ich dann mit meinen Sounds verbunden.
Ich muss mal sehen, wir haben ja auch ein Audiobeispiel, spiele ich mal direkt an. Ich weiß nicht, ob es gerade jetzt diese Stelle trifft, die Sie meinen.
How much death suited you? I neither suit you nor your houses. I am mad at your trees, at your fruits, and at your roots, carrying pieces of my body.
Neither the body. Ist das in Richtung Geisterstimme, das, was Sie angesprochen haben?
Ja, es sind quasi die Geister der Vergangenheit. Ich habe Maslum Nirgis dazu eingeladen, zu dem Thema oder das Sujet der Geister, die uns immer noch verfolgen, er selber auch als Feminist, zu dem Thema zu schreiben. Und er hat dann ein kurdisches Gedicht übersetzt. Und das habe ich dann quasi mit meinen Sounds verbunden. Und ich habe das Gefühl, so alleine die Tatsache an sich, dass ich quasi Neues mache, das ist für mich schon ein radikaler feministischer Akt. So, und dass ich dann andere feministische AutorInnen dazu einlade, mit mir gemeinsam das zu kreieren, das verstehe ich auch als solchen.
Weil Sie auch als Frau eher wenig vertreten sind in diesem Bereich Neues?
Ich würde sagen generell, weil ich als Frau Musik mache. So, und dann im Neues Bereich.
Das ist schon ein feministischer Akt.
Ja, also für mich schon. Also ich sehe so einen feministischen Akt für mich schon in der kleinsten Praxis. In großen natürlich auch, aber ich habe eher so ein generelles Verständnis davon, dass wenn ich quasi entscheide, jetzt mir etwas autodidaktisch beizubringen und das dann auch einfach zu behaupten und zu machen, darin sehe ich schon eine gewisse Radikalität. Mhm. Und die kann man jetzt als feministisch bezeichnen oder nicht, aber für mich aus meinem feministischen Geiste und meiner, ich würde sagen, konkreten Positionierung heraus ist es das.
Ich habe noch einen zweiten Ausstück aus Ihrem Stück, vielleicht hören wir uns das auch noch an.
Gestern habe ich mich hingelegt, habe meine Augen zugemacht, hab geträumt, nach links geguckt und hab da drei schwarze Jacken hängen sehen. Die eine Jacke mochte ich. Ich bin dann hin zur Jacke, hab zu einem gegriffen und aus der Jacke kam dann mein Vater raus und hat nach mir gegriffen. Er hatte seine Brille auf, seine Ledermütze.
Also da wird ein Traum im Grunde geschildert oder ein Trauma. Was genau ist das?
Ja, das ist ein Traum, den Jesseline Preach geträumt hat. Und ich hatte sie in mein Studio eingeladen und sie darum gebeten, zu erzählen von Träumen. Und da hat sie halt diese Geschichte erzählt. Und das Interessante ist, Jesseline kommt aus einer ghanaischen Familie. Und da ist das zum Beispiel so, dass Träume oder auch Geister, die einem begegnen, einen viel, würde ich mal sagen, normaleren Stellenwert im Alltag haben. Ich habe das Gefühl, so bei uns in der deutschen Kultur ist das halt oft so, der Traum, der wird so als eine andere Realität abgetan. Mhm. Aber in anderen Kulturen haben Geister oder Träume eine viel, viel größere Bedeutung. Also das kenne ich auch aus der kurdischen Kultur. Das ist zum Beispiel so, wenn meine Mutter irgendetwas träumt, dann muss sie am nächsten Tag gleich für die halbe Nachbarschaft kochen, als eine Art Opfergabe. Mhm. Und das fand ich irgendwie interessant, auch so dieses Thema der Geister, die einen halt heimsuchen, aber gleichzeitig nicht greifbar sind und für manche Menschen genauso real wie die Realität, in der wir halt leben. Ich würde sagen, so die physische Realität. Und dass es so eine Art Enthierarchisierung gibt. Also keine dieser Realitäten ist jetzt mehr wert oder realer als die andere, sondern sie koexistieren alle.
Jetzt ist immer die Frage, ob man die Aufmerksamkeit dafür bekommt, ob man sich überhaupt auf sowas einlässt oder konzentrieren kann. Vielleicht noch abschließend, Rosa Zehr, meinen Sie, dass Neues eben der richtige Weg ist oder muss man Neues weiterentwickeln, um es eben massentauglich zu machen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss eher das Massentaugliche irgendwie neu definieren. Also das ist ja für mich immer eher das Problem, dass ich denke, so nicht der Neues muss sich verändern, die Masse muss sich verändern.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Rosa Zehe. Neues Feminismus und produktives Rauschen auf dem Neues Existence Festival in Hamburg heute und morgen auf Kampnagel. Und Rosa Zehes Stück There's No Time Here, Not Anymore wird morgen dort uraufgeführt.
J'ai fait des films très très différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a menée à faire ce travail pendant tant d'années.
Voilà, c'est bon.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Agnès Varda erzählt in ihrem letzten Film ihrer Autobiografie Varda par Agnès, was sie antrieb. Drei Wörter sind dabei wesentlich, sagt sie: Inspiration, Kreation und Teilen oder Teilhaben. Die große Regisseurin ist mit 90 Jahren verstorben und wir sprechen mit einem Kenner ihrer Filme, mit dem früheren Leiter des Internationalen Forums des Jungen Films der Berlinale und heutigen künstlerischen Leiter des Internationalen Filmfestivals in Marrakesch, Christoph Terhechte. Hallo.
Guten Tag.
Ja, Christoph Terhechte, Sie haben Agnès Varda auf der Berlinale getroffen, als sie ihren letzten Film vorgestellt hat. Wie war sie? Wie haben Sie sie erlebt?
Man hört das ja in ihrer Stimme jetzt. Gerade dieser Moment war für mich nochmal bewegend, die Stimme zu hören. Die ist so warm, so liebevoll. Eine ganz große Frau. Mhm. Ich habe sie auch im Dezember in Marrakesch auf der Bühne gehabt, weil wir sie dort auch geehrt haben, ihr eine Hommage veranstaltet haben. Mhm. Und sie vorgestellt mit dem Film Vogelfrei, Saint-Antoine Loire. Und ich glaube, ich habe 5 oder 6 Fragen vorbereitet. Ich brauchte ihr keine einzige zu stellen. Sie hat einfach geredet. Die hatte einen solchen, die war noch so klar einfach mit 90 Jahren, hat so viel Erinnerungen, die sie sehr, sehr, sehr präsent hatte und äußern konnte. Sie wusste genau, warum sie was gemacht hat in diesem Film und ganz generell in ihrem Werk sehr, sehr beeindruckend.
Und doch hatte ich gelesen, dass sie sich aufs Sterben vorbereitet. Ist das in gewisser Weise auch typisch für sie, dass sie das auch nicht tabuisiert hat, sondern das so gesagt hat?
Das weiß ich nicht. Also gut habe ich sie nicht gekannt. Aber wir waren für nächste Woche in Paris zum Teetrinken verabredet. Mhm. Also gewiss hat sie nicht gewusst, dass sie nun sofort stirbt. Sie wollte eigentlich auch vor 2 Wochen in Doha, in Katar sein, wo sie noch eine Ehrung empfangen sollte. Ja. Das konnte sie nicht, weil sie zu krank war, um zu reisen. Aber die hat einfach gelebt. Die hat bis zur letzten Minute gelebt.
Wenn wir über ihr Werk jetzt sprechen, es fällt immer wieder dieses Schlagwort von der Großmutter, der Grand-Mère, der Nouvelle Vague. Zu Recht, ist das das, was sie wirklich bestimmt?
Sie war sicherlich sehr viel mehr. Zum einen ist sie nicht einfach eine Regisseurin der Nouvelle Vague, sondern sie ist eine Vorreiterin der Nouvelle Vague gewesen. Sie hat schon 10 Jahre vor Godard, Truffaut, Chabrol angefangen, Filme zu machen, und zwar ohne deren Hintergrund. Das waren alles Cinephile, die kannten die Filmgeschichte rauf und runter. Agnès Varda hat sich über die Fotografie dem Film genähert und hat einen Film gedreht, der schon sehr autobiografisch und persönlich war, Anfang der 50er Jahre, La Pointe Courte. Und damit vorweggenommen, was die Nouvelle Vague später bewegte. Sie wurde dann später quasi untergebuttert, war auch die einzige Frau, die Nouvelle Vague als Regisseurin hervorgebracht hat. Und hat Filme gemacht, die immer sehr viel mehr persönlich waren, als dass sie einer generellen Strömung im Kino entsprochen hätten.
Ist es dann vielleicht auch das, dass sie dann am ganz großen kommerziellen Erfolg nicht so teilhatte? Kann man das sagen?
Sie hatte einige auch kommerzielle Erfolge, aber gut, ich meine, Jean-Luc Godard hat auch nie am kommerziellen Erfolg teilgehabt. Der wollte das gar nicht. Mhm. Das war eine Wahl von ihr auch. Sie hätte sicherlich, wenn sie gewollt hätte, auch Filme machen können, die fürs große Publikum sind. Ironischerweise, ihr teuerster Film mit den meisten Stars, Monsieur Cinéma, ist derjenige, der am wenigsten funktioniert hat im Kino, geradezu gefloppt ist, zu ihrer Enttäuschung. Und danach hat sie dann auch keine Spielfilme mehr gemacht, sondern sehr, sehr persönliche Dokumentarfilme, die aber alle alles enthalten haben, was Agnès Varda ausgemacht hat. Man muss sagen, sie hat eigentlich den hybriden Film zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm erfunden, mit Filmen wie Saint-Ouen und Niloir, aber auch schon ihren Dokumentarfilmen in den 60er Jahren, die sie zum Teil in Los Angeles in Kalifornien gedreht hat, wo sie einfach wild gemischt hat, was dokumentarisch und was Fiktion ist und diese in meinen Augen auch unsinnige Grenze aufgehoben hat. Sie war eine wirkliche Pionierin des Films.
Und welcher Film bleibt für Sie am meisten bestehen? Vielleicht Cleo, der wird immer wieder erwähnt.
Ja, das ist sicherlich ihr Leuchtturm, dieser Film. Aber für mich persönlich ist es Kung Fu Master. Einer von zwei Filmen, mit denen sie 88 im Wettbewerb der Berlinale war. Ich glaube, sie ist die einzige Filmemacherin, einzige filmemachende Person, die jemals zwei Filme im Wettbewerb der Berlinale hatte. Das war eben Kung Fu Master. Und gleichzeitig entstanden ein fiktionaler Film über Jane Birkin, die Hauptdarstellerin von Kung Fu Master, der hieß Jane B. par Agnès W. Und damals habe ich sie auch kennengelernt als ganz junger Journalist, der die beiden interviewen durfte, auf dem Teppichboden im Hotel Palace sitzend, wo die beiden im Schneidersitz mich zwischen sie genommen haben. Das war schwer beeindruckt natürlich. Ja. Aber ich glaube, dieser Film enthält eigentlich alles, was Agnès Varda ausmacht. Sie hat mit ihrer eigenen Familie gedreht. Sie hat ihren Sohn Mathieu Demy, den sie mit dem Filmemacher Jacques Demy hatte, dort die Hauptrolle des Jugendlichen spielen lassen, der quasi verführt wird von der älteren Jane Birkin. Und Jane Birkins Kinder, Lou Doyon, inzwischen eine bekannte Sängerin und Schauspielerin, damals noch ein Baby, und Charlotte Gainsbourg spielen auch beide in dem Film mit. Und der Film ist bewegend, der ist tragikomisch. Ich habe ihn neulich mir nochmal angeguckt, als ich mich vorbereitete auf die Laudatio, die ich während der Berlinale gehalten habe. Und der hat auch nichts verloren, ist zeitlos.
Agnès Varda, sie ist gestorben und sie hinterlässt auf jeden Fall eine große Lücke. Ich bedanke mich bei Christoph Terhechte, der sie noch kennengelernt hat und eine persönliche Beziehung zu ihr hatte. Social Design, das beschreibt den Versuch, menschenfreundliche Städte zu gestalten in einer armen, ungerechten und verschmutzten Welt. Bei den immensen Problemen in vielen Ländern klingt das wie eine Utopie. Die Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zeigt aber, dass es doch ernstzunehmende und auch Hoffnung machende Ansätze gibt. Annette Schneider hat sich für uns dort umgesehen.
Bewohner eines Townships in der Nähe von Kapstadt entwickeln zusammen mit Architekten Möglichkeiten, wie sie ihre winzigen Häuser aufstocken können. Ein mobiler Wasserfilter kommt ohne Strom und Chemie aus. Eine Bibliothek aus Stampflehmmodulen kann überall im vom Bürgerkrieg zerstörten Sri Lanka leicht und günstig nachgebaut werden. Texte, Bilder und Videofilme stellen 25 internationale und einige lokale Social-Design-Projekte vor. Und so Tulga Bayerle, die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe.
Das ganz Wichtige ist zu verstehen, dass es sich nicht um Sozialarbeit handelt, sondern dass es sich darum handelt, wenn Menschen miteinander, füreinander versuchen, ihre Umgebung zu verbessern.
Wo einst Reformbewegungen oder Arbeitergenossenschaften Alternativen zu bestehenden gesellschaftlichen Missständen entwickelten, reagieren heute Social Designer auf die Folgen eines globalen ökonomischen Wachstumswahnsinns, der gesellschaftlichen Reichtum und Zukunftschancen extrem ungleich verteilt und Milliarden Menschen ein menschenwürdiges Dasein verweigert.
Wenn man kein Optimist ist, dann glaube ich, müsste man sofort aufgeben. Ich bin persönlich Optimistin und ich glaube auch alle, die sich da um solche Projekte bemühen und daran arbeiten, sind das ebenfalls. Jedes kleine Projekt ermöglicht bestimmten Menschen eine ehrwürdigere, selbstbestimmtere, befriedigerende Situation in ihrem Umfeld. Und das wirkt meiner Meinung nach aufs weitere Umfeld aus.
Über eine Milliarde Menschen leben in Regionen ohne Stromversorgung. Eine kleine Solarlampe, entwickelt von Olafur Eliasson und hergestellt von jungen afrikanischen Unternehmen, schafft erste Abhilfe. Ein mobiler Solarkiosk ist nicht nur ausgestattet mit Licht, Drucker, Scanner und Steckplätzen für Handys, sondern dient auch als sozialer Treffpunkt. Oder der Hamburger Weber Andreas Möller. Er entwickelte einen kompakten, ergonomischen Webstuhl, der einfach und billig aus Restholz zu bauen ist und bereits in vielen Ländern zu Existenzgründungen führte.
Kürzlich bekam ich ein Video von einer jungen Frau aus dem Sudan, die sich einen Bauplan bestellt hatte und mir eine Dokumentation geschickt hat, wie sie in ihrem Wohnzimmer mit einem Freund zusammen so einen Webstuhl gebaut hat. aber genauso in den Philippinen, in Peru, in Sierra Leone, in Botswana.
Immer wieder geht es in Projekten um die ganz elementaren Dinge wie Trinkwasser, Strom und Hygiene. Etwa 2,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Das ist nicht nur würdelos, sondern gefährdet auch die Gesundheit. So entwickelte die junge Schweizer Designerin Mona Chiri-Mijab eine transportable Trockentoilette, die die Exkremente in Dünger verwandelt. Sie lebte dafür in Bangladesch und Kenia, befragte die Menschen, beobachtete ihren Alltag. Und sie stellt klar, was Social Designer auszeichnen sollte. Wir sind nicht länger die Experten, die wissen, wie es geht, die kreativ sind und die beste Lösung finden. Es gibt nicht die eine Lösung. Und wir sind nicht die Experten. Vor allem nicht, wenn wir in anderen Kulturen arbeiten. Die Menschen sind die Experten. Turga Bayerle, die neue Direktorin des Museums, hat mit der Übernahme dieser in Zürich entworfenen Ausstellung ein erstes, sehr engagiertes Zeichen gesetzt. Und Einwänden, ob Social Design nicht auch als Feigenblatt dienen könne, begegnet sie mit klaren Worten.
Jedes dieser Projekte enthebt uns nicht der Verantwortung, gegen die Ursachen zu kämpfen. Ich glaube schon stark daran, dass Druck von unten durch Projekte auch gesellschaftlichen Druck erzeugen können, dass man nicht so einfach darüber hinwegsehen kann, weil wenn solche Projekte erfolgreich sind, sind sie natürlich auch Vorbild für andere.
Social Design im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Annette Schneider war dort für den Kompressor, der damit für heute und für die Woche zu Ende geht. Mein Name ist Max Oppel. Ich bedanke mich fürs Zuhören.